Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder auch einem neuen Video. Ich möchte im heutigen Video ein Update geben zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Alles, was du wissen musst, von A bis Z, wirklich alles mal in eine Podcast-Folge zusammengepackt für dich, sodass du das so ein bisschen als Nachschlagewerk nutzen kannst. In dieser Folge erfährst du, ob eine Berufsunfähigkeitsversicherung Sinn für dich macht, also ob das eine richtige Absicherung ist oder eine richtige Versicherung, die du unbedingt haben solltest. Dann, warum so viele BU-Anträge abgelehnt werden oder vielleicht auch doch nicht. Ja, das stellen wir heute so ein bisschen in Frage. Oder vielleicht hast du auch Unsicherheiten, ob die BU überhaupt die richtige Absicherung ist. Wir sprechen auch über so ein paar Alternativen, wann die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt, was die häufigsten Fehler auch sind beim Abschluss und worauf du in diesem Jahr unbedingt achten solltest, denn es gibt so ein paar Stolperfallen, die du dieses Jahr nicht machen solltest. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch. Fangen wir einmal mit dem Thema an, was bedeutet denn berufsunfähig wirklich? Denn viele von euch denken immer, wow, mir muss ein krasser Unfall passieren. Ich muss irgendwie querschnittsgelähmt sein, um nicht mehr arbeiten zu können. Und assoziieren das ganz oft mit einem tragischen Unfall und sagen dann, ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie einen schweren Unfall habe? Das ist es tatsächlich nicht. Berufsunfähigkeit ist definiert, als dass man seinen zuletzt ausgeübten Beruf mindestens 6 Monate lang nur noch in weniger als 50% ausüben kann. Ja, das ist mal so die Definition. Und das hat nicht unbedingt immer was, wie viele denken, mit einem Unfall zu tun, sondern tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen mittlerweile die größte Ursache wirklich sind für Berufsunfähigkeit. Hat also nichts per se mit einem Unfall direkt zu tun. Jetzt denken viele, ja, aber dann kommen an zweiter Stelle bestimmt die Unfälle. Nein, dem ist nicht so. Danach folgen Erkrankungen vom Bewegungsapparat, also sprich alles, was irgendwie Wirbelsäule, so ein Klassiker, oder halt Knie etc. Und an dritter Stelle sind es schwere Krankheiten wie beispielsweise Krebs oder MS, die man bekommt. Und ich glaube, vor all denen ist man nicht gewappnet, egal in welchem Job man unterwegs ist. Das erklärt auch die Frage, die sich viele dann danach immer stellen. Ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung im Bürojob macht eh keinen Sinn. Nein, das stimmt nicht. An der Stelle ist es tatsächlich so, dass es absolut Sinn macht, weil all diese ja statistisch am meisten vorkommenden Erkrankungen für Berufsunfähigkeit nicht mit einem Unfall zu tun haben, sondern eben Psyche, Erkrankungen, schleichende wie Krebs etc., Bewegungsapparat, all das sind Themen, die jeden von uns treffen können, vor denen wir leider nicht gewappnet sind. Die generelle Häufigkeit, also die generelle Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, ist tatsächlich 1:4. Das heißt, jeder Vierte wird in seinem Erwerbsleben mal berufsunfähig und die Chance oder ich sag mal, ja, die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man über 40 Jahre alt ist. Und auch da würde ich sagen, hat man natürlich noch ja relativ lange in seinem Arbeitsleben, wenn man irgendwie mit 40, 45 etc., sind es doch mindestens 20 Jahre, die man eigentlich arbeiten würde. Ist wahrscheinlich gerade in seiner Prime, was den Verdienst angeht, aber auch vielleicht, was eben die Lebenshaltungskosten angeht, wenn man zum Beispiel Familie hat, die abhängig ist von einem und Co. Wichtig noch bei dem Thema Berufsunfähigkeit, bei der Definition. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, das ist immer der zuletzt ausgeübte Beruf. Das ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass man irgendwelche Berufe da draußen ausüben kann, sondern wirklich den zuletzt ausgeübten Beruf. Also wenn ich vorher Arzt war, Hausarzt, dann ist es wirklich die Definition des Hausarztes. Wenn ich vorher auf dem Bau gearbeitet habe, dann ist es das. Wenn ich Projektmanagement gemacht habe für eine bestimmte Branche auch zum Beispiel, dann ist es genau das. Also immer der zuletzt ausgeübte Beruf wird maßgebend angesetzt. Und es ist auch egal, wenn man die Berufsunfähigkeitsversicherung, wir sprechen ja gleich drüber, abgeschlossen hat, zum Beispiel im Studium, dann ist man nicht mehr Student, sondern wechselt seinen Beruf. Die BU geht immer mit. Das bedeutet eben, dass man in jedem zuletzt ausgeübten Beruf abgesichert ist, man idealerweise die BU abschließt, wenn man gerade einen risikoarmen Beruf hat, also einen Beruf, wo man gerade nicht Dachdecker zum Beispiel ist.
wenn man es zum Beispiel in der Zukunft plant, Dachdecker zu werden. Dann kommen wir zu dem zweiten großen Teil bei BU A bis Z alles erklärt. Ist oftmals auch das Thema, was immer wieder aufkommt. Ja gut, aber ich habe ja staatliche Leistungen, auf die ich mich verlassen kann. So wie sich viele auch auf die gesetzliche Rente verlassen. Ich will das einmal mit euch gemeinsam anschauen. Und tatsächlich sind die staatlichen Leistungen, sage ich mal, begrenzt. Also wir haben 6 Wochen, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, die Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber. 6 Wochen lang. Dann rutsche ich ins Krankengeld. Da habe ich schon eine erste Einkommenseinbuße. Meistens kriege ich irgendwie maximal 70% von meinem letzten Nettogehalt, was ich hatte. Und hier habe ich 72 Wochen, wo ich das beziehen kann. Ja, also wir sind so knapp bei 1,5 Jahren Pi mal Daumen. Und danach ist so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, welche Leistungen kann ich dann in Anspruch nehmen oder gibt es vom Staat? Es gibt einmal, wer seinen Rentenbescheid angeguckt hat, die sogenannte Erwerbsminderungsrente. Die ist abhängig davon, wie viele Jahre ich in die Rentenkasse einbezahlt habe, wie viel ich schon einbezahlt habe. Es wird eine Hochrechnung gemacht und ihr seht die Zahl auch immer auf der ersten Seite im Kasten, wie hoch die aktuell ist. Die Erwerbsminderungsrente kriege ich ausgezahlt in voller Höhe, wenn ich unter 3 Stunden in keinem Beruf mehr da draußen arbeiten kann. Da sind wir auch so ein bisschen beim Problem schon. Es ist sehr, sehr schwierig, die Erwerbsminderungsrente überhaupt zu erhalten tatsächlich, weil die Definition so hart ist und das nicht wie bei der BU ist, letzter quasi Beruf, den man ausgeübt hat, sondern es wird alles, was man da draußen machen kann, maßgebend dafür genommen. Und oftmals ist es so, dass eben diese Anträge abgelehnt werden. Das zeigen auch die Statistiken. 80% der Anträge auf Erwerbsminderungsrente in Deutschland werden abgelehnt. Das heißt, da würde ich mal sagen, so eher nach unten, dass man diese Leistung bekommt. Was gibt es sonst? Darüber hinaus haben wir natürlich eine Grundsicherung, das Bürgergeld, was man beantragen kann dann. Hier aber ganz wichtig für all diejenigen, wir sprechen ja viel auch über das Thema Sparen, Investieren, Finanzen etc. Wenn ich selber Privatvermögen über 40.000 Euro habe, was man hoffentlich relativ zügig irgendwann aufgebaut hat für die Rente, dann muss ich das selber erstmal aufbrauchen, bevor ich überhaupt eine Grundsicherung in Deutschland beantragen kann, also Bürgergeld überhaupt erhalten kann. Das heißt, ich gehe da natürlich dann ein Risiko ein für meine Altersvorsorge und insofern auch ein Risiko, wenn ich Kinder habe, wenn ich Familie habe, dass meine Einnahmen sehr reduziert sind. Da habe ich natürlich nur einen gewissen Grundschutz und wenn ich vorher mehr verdient habe, mein Lebensstandard einen höheren war, wird es schwierig. Ja, also das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es wirklich diese staatlichen Leistungen eben eine Grundsicherung sind bis zu einem gewissen Grad, aber keine langfristige Erkrankung damit abdecken, wenn man wirklich länger ausfällt. Ich habe auch schon beim Krankengeld eine Einkommenseinbuße und nach dem Krankengeld wird es wirklich schwierig, was eben die staatlichen Leistungen anbelangt. Und da wir ja sehr viele Frauen haben als Zuhörerinnen und auch Zuschauerinnen, ist mir ein Thema noch besonders wichtig, warum die Berufsunfähigkeit oder ja generell diese Absicherung besonders wichtig ist, insbesondere für Frauen. Frauen sind tatsächlich häufiger von Berufsunfähigkeit betroffen. Ich glaube, also das ist natürlich nur meine Meinung dazu, dazu gibt es jetzt keine wissenschaftliche Evidenz oder so, aber Frauen haben natürlich eine höhere psychische Belastung, haben meistens auch Doppelbelastung mit Familie, mit Job, vielleicht noch pflegenden Angehörigen, die man irgendwie hat, arbeiten häufiger auch in Teilzeit, weshalb sie auch weniger Rücklagen beispielsweise haben und dann eben recht zügig in so eine Sache rutschen wie Grundsicherung, Altersarmut etc. Das zeigen ja wiederum dann auch die Zahlen. Und trotzdem ist es in der Praxis so, dass Frauen sich oft zu spät absichern für die Berufsunfähigkeit oder auch zu niedrig absichern, also nicht die richtige Rentenhöhe wählen, zu wenig irgendwie absichern, weil sie gerade nicht so viel Geld zur Verfügung haben etc., obwohl es für Frauen nochmal wichtiger ist. Auch da habe ich ein paar Zahlen mit dabei. Ich habe ja vorhin gesagt, 36% Berufsunfähigkeitsfälle sind aufgrund von psychischen Erkrankungen und bei Frauen ist diese Zahl sogar höher. Sie geht in Richtung 40%, was echt schon sehr, sehr viel ist. Da sind wir schon fast an der Hälfte der Berufsunfähigkeitsfälle und ich glaube auch ein bisschen untermauert das, was meine Vermutung ist, durch diese psychische Doppelbelastung oftmals doch man anfälliger dafür ist, auch berufsunfähig zu werden. Was ich da oft in der Praxis auch sehe, sind so ein bisschen Ausreden, dass man sagt, ich habe doch meinen Partner, ich kümmere mich später schon drum und dann vergeht irgendwie eine gewisse Zeit und es ist nicht mehr möglich, weil gewisse Vorerkrankungen da sind oder man wird zu alt oder so. Deshalb, ja, wichtiges Thema, auch da würde ich mich genauso wie beim Thema Altersvorsorge nicht gänzlich auf meinen Partner verlassen. Kommen wir zum vierten Teil. Was sind denn die häufigsten Fehler, die ich immer wieder in der Praxis sehe, wenn jemand sich jetzt um seine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern möchte, die abschließen möchte und sagt, ja, macht auf jeden Fall Sinn, sich da abzusichern? Ich würde sagen, yes, auf jeden Fall. Ich glaube, im Verlauf dieser Anfangsfolge hat man schon gemerkt, dass die Zahlen sprechen für sich. Ich habe mal so ein paar Fehler aufgelistet, aber ich habe dazu auch eine separate Podcast-Folge gemacht, ein separates Video, was ich hier auch nochmal verlinke, aber einfach, dass ihr in diesem Video schon einen Überblick davon bekommt, dann könnt ihr euch gerne weiterführend eben die schon bestehende Podcast-Folge dazu anschauen. Fehler Nummer 1, abgeleitet auch so ein bisschen davon, was ich gerade über Frauen gesagt habe, ist natürlich, dass man eine zu niedrige BU-Rente wählt. 1.000 Euro BU-Rente, sehe ich ganz oft, reichen nicht zum Leben. Ja, also ich glaube, in den wenigsten Städten reicht das halt irgendwie für die Miete gerade mal, wenn überhaupt, wenn wir von sehr teuren Städten sprechen. Und das sollte man vermeiden. Insbesondere diese Mini-BU-Renten, diese zum Beispiel 500 Euro, Hauptsache ich habe irgendeine Absicherung, zahle dann möglichst wenig dafür, das würde ich komplett lassen, dann würde ich gar nichts machen. Denn solche Beträge werden ja dann auch auf die Grundsicherung angerechnet. Und dann habe ich im Worst Case eigentlich meine BU umsonst bezahlt, weil sie nicht ausreichend abgesichert war. Ich dann doch auf Grundsicherung zurückgreifen muss, es dort angerechnet wird, dann hat es wirklich überhaupt nichts gebracht. Deshalb, wenn man es macht, dann wirklich eine ausreichende BU-Rente ansetzen. Idealerweise 80% von den Lebenshaltungskosten, die man jetzt hat, vom Nettogehalt, was man jetzt hat, sollte man Pi mal Daumen ansetzen. Kann vielleicht auch mehr oder weniger sein, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich gerade befindet. Aber wichtig ist, dass man da was Vernünftiges ansetzt. Ansonsten hat es wenig bis keine Wirkung und dann kann man es auch gleich lassen. Dann Fehler Nummer 2, den ich immer wieder in der Praxis sehe und einer der häufigsten Gründe ist auch, warum die BU-Leistung dann im Leistungsfall abgelehnt wird vom Versicherer, dass er oder sie nicht bezahlt, der Versicherer, insbesondere bei jungen Menschen mit 37% knapp, ist, dass man seine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt hat. Heißt, dass man bei den Gesundheitsfragen nicht ganz so genau war. Vielleicht Dinge nicht angegeben hat, egal ob wissentlich oder unwissentlich, ja, so ein bisschen nicht mehr so richtig wusste, einfach mal alles mit Nein angekreuzt hat, dass man eine Absicherung irgendwie bekommt. Aber das ist nicht der richtige Weg. Ihr müsst bei diesen Gesundheitsfragen wirklich ganz genau sein. Und ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen nervig ist, etwas Zeit auch in Anspruch nimmt, sich drum zu kümmern. Idealerweise die Patientenakte mal von der Krankenkasse ziehen zu lassen, gucken, was die Ärzte so abgerechnet haben, sich zu erinnern wieder, wann war ich denn beim Arzt? Weswegen war ich beim Arzt? Es muss wirklich alles angegeben werden. Ambulant in der Regel für die letzten 5 Jahre und stationär für die letzten 10 Jahre. Und das sollte ich wirklich sehr, sehr sauber machen. Denn sonst habe ich vielleicht eine BU, die im Leistungsfall nicht leistet, weil ich diese vorvertragliche Anzeigepflicht gebrochen habe und nicht alles korrekt angegeben habe. Und ich sage auch immer, unwissentlich ist auch blöd. Ich würde mich wissentlich machen, indem ich mir zum Beispiel die Patientenakte ziehe. Warum? Ich habe halt immer das Problem, wenn ich zum Beispiel den BU-Leistungsfall habe, in 5, 6 Jahren kommt was raus in der Akte und man selber hat es nicht gesehen, dann kann man sagen mit dem Anwalt, es war nicht wissentlich sozusagen, aber die Problematik ist dahinter so ein bisschen, dass man selber dafür verantwortlich ist, dann zu gucken, ob dieser Arzt noch praktiziert, dass man es korrigieren kann, wenn zum Beispiel Mehrfachdiagnosen sind, also mehrfach zum Beispiel eine psychische Diagnose abgerechnet worden ist, der Arzt im Ruhestand ist, dann wird es schwierig. Der wird einem nicht jetzt nochmal einen Attest ausstellen können und dann arbeitet man selber mit einer Eigenstellungnahme, aber wenn sowas halt nicht nur einmal drin ist, sondern mehrfach, schwierig. Und im Vorhinein lässt sich das einfacher lösen und dann kann man auch auf den Arzt zugehen, wenn er noch praktiziert, eine Eigenstellungnahme macht. Man hat es der Versicherung auf jeden Fall mitgeteilt. Deshalb, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dafür haben wir auch ein Workbook, ein kostenloses, erstellt. Das packe ich auch mal hier in die Shownotes, wie man seine Krankenakte aufarbeitet und bei den Gesundheitsfragen dann auch entsprechend vorgeht. Fehler Nummer 3, dass man keinerlei Dynamiken einbaut oder an die Nachversicherungsoptionen denkt. sehe ich auch ganz oft in der Praxis, dass man einfach ja möglichst billig irgendwie wegkommen will, keinen Inflationsschutz einbaut, wenn zum Beispiel die BU-Rente ausbezahlt wird, dass sie mit der Inflation auch wächst, weil wir haben eine Inflation, das rechnet man bei seiner Altersvorsorge ja auch mit rein, dass man Nachversicherungsoptionen mit drin hat, also sprich, dass man die BU-Rente auch erhöhen kann, wenn ich zum Beispiel Kinder bekomme, wenn ich ein Haus baue, wenn ich ein höheres Gehalt später habe etc. All das sind auf jeden Fall Themen, die wichtig sind. In einem guten BU-Vertrag sollte das auf jeden Fall vorhanden sein, dass man Nachversicherungsoptionen aber auch mit dem Berater und Co. durchspricht. Macht auf jeden Fall Sinn, dass man da eine BU hat, die immer mitläuft, die auch ja nicht problematisch wird und wo man nicht immer wieder halt neue Gesundheitsfragen ausfüllen muss. Weil wenn ich mich einmal damit beschäftigt habe, dann behalte ich die idealerweise und kann die immer wieder anpassen, weil es ist ja total mühsam, nochmal neue Gesundheitsfragen auszufüllen. Die BU wird ja teurer jedes Jahr, dass man wirklich auch auf dieser Basis dann nachversichern kann, dass man die Dynamiken nicht vergisst, weil die kann man später nicht mehr einbauen. Genau, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Und Fehler Nummer 4 sehe ich auch ganz häufig, dass man einfach eine BU von der Stange nimmt, also einfach online alles abgeschlossen hat. Ich finde das prinzipiell nicht schlecht, ja, dass man online Versicherungen vergleichen kann, dass man das online abschließen kann und Co. Bei der BU ist es echt nicht so gut. Genauso wie bei der privaten Krankenversicherung und Altersvorsorge auch. Warum? Denn dort spielen viele individuelle Faktoren eine Rolle. Die eigene Gesundheit, ja, der Job, der ganz anders aussehen kann und überall etwas anders ist. Das heißt, es wird oft zum Beispiel, sehe ich, gar nicht mit Berufsfragebögen etc. gearbeitet, die aber auch super wichtig sind, um dann den BU-Grad zu messen, wenn man berufsunfähig werden sollte. Wenn ich halt online einfach über eine Strecke was abschließe, kann ich genau diese Punkte falsch machen, insbesondere bei den Gesundheitsfragen. Und es macht nicht Sinn, nur weil meine beste Freundin, mein Nachbar etc. irgendwie einen BU-Tarif XY hat, dass ich genau den gleichen Tarif habe, weil diejenige einen anderen Beruf hat, andere Vorerkrankungen, anderes Alter etc. Deshalb, ja, finde ich es da echt schwierig. Da würde ich lieber eine Beratung in Anspruch nehmen bei dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, einfach weil es so individuell ist. Es kostet euch nicht mehr, die Tarife kosten überall gleich viel. Aber dann habt ihr einfach einen Service, der euch unterstützt, mit Rat und Tat auch zur Seite steht und wirklich individuell mit euch gemeinsam guckt, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Und bei einfacheren Versicherungen, wie zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung oder Hausrat oder so, kann man meinetwegen auch mal so einen Online-Rechner nutzen und vergleichen. Dann wiederum, wenn wir uns das Gegenteil anschauen, was macht denn eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung in diesem Jahr für dich aus? Also das sollte auf jeden Fall mit drin sein, dass keine abstrakte Verweisung drin ist, also dass man nicht auf, wie bei der Erwerbsminderungsrente, auf jeden Beruf, den es da draußen gibt, einfach verwiesen werden kann. Ist aber in den meisten Verträgen auch mittlerweile nicht mehr drin. Man könnte mal seinen Altvertrag prüfen, ob man sowas mit drin hat, weil sonst ist es relativ suboptimal. Eine saubere Berufsdefinition, also dass wirklich man alles richtig angegeben hat, nochmal einen Zusatzfragebogen vielleicht zum Thema Beruf auch gemacht hat. Eine ausreichend hohe BU-Rente, hatte ich vorher schon gesagt. Dynamik und Nachversicherung mit drin, also idealerweise hat man eine Leistungsdynamik mit circa 2% und auch eine Beitragsdynamik mit drin. Die Inflation von vorne, sage ich immer, die Inflation dann quasi in der Auszahlung von 2-3% auf jeden Fall, weil die kann ich in der Regel auch ab und zu mal pausieren, wenn ich sage, dieses Jahr möchte ich irgendwie keine Dynamik mit drin haben. Dann, dass ich gute Bedingungen auch natürlich habe, die auf meinen Beruf passen. Das ist super, super wichtig, weil es gibt sicherlich Berufsspezifika, insbesondere bei dem Thema, was ist, wenn ich mich dafür entscheide, Hausfrau zu werden, ist nicht überall alles gleich abgesichert, was ist, wenn ich in Elternzeit bin, was ist in meinem Beruf mögliche Besonderheiten, ja, wenn ich Ärztin bin etc., wenn ich vielleicht selbstständig bin, auch das spielt natürlich eine große Rolle, wie werden meine Angestellten irgendwie priorisiert, wann bekomme ich die BU-Rente ausbezahlt und wann nicht. Da gibt es auch nochmal Verklausulierungen, die da super wichtig sind, wo man in Vergleich gehen sollte. Das macht auch ein guter Berater, was dann für die eigene Absicherung, für den eigenen Beruf wichtig ist. Und natürlich auch entsprechend eine gute Leistungsquote. Auch das kann man bei den Ratingagenturen immer einsehen. Das ist natürlich immer rückwirkend. Das ist immer wichtig. In die Zukunft gerichtet kann das natürlich auch wieder anders aussehen. Aber gute BU-Versicherer haben eine Leistungsquote von über 75%. ja, achtet darauf, alle, die da drunter liegen, ist schon ein nicht so gutes Indiz, wenn da zum Beispiel oft Rechtsstreitigkeiten etc. mit drin sind. Auch dafür gibt es tatsächlich eine Quote, eine Prozessquote heißt sie, wie viel der BU-Fälle wirklich in einem Prozess landen, also in einem Gerichtsprozess. Auch das könnt ihr euch mal anschauen. Die Zahl würde ich aber mit Vorsicht genießen, weil die natürlich immer nur rückwirkend ist und man ja nicht genau weiß, weswegen ein Prozess gemacht wird. Also ob zum Beispiel da nicht ein Prozess gemacht wird, weil man selber auch schuld war beim Abschluss, weil man Gesundheitsthemen nicht richtig angegeben hat etc. Deshalb wäre ich damit etwas vorsichtiger. Mit der Leistungsquote kann man schon etwas mehr anfangen und das gut miteinander vergleichen. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, ein sauberer Antrag, der Antrag im Gesamten entscheidet am Ende am stärksten darüber, ob ich die Leistung bekomme, wenn ich berufsunfähig bin oder nicht. Deshalb würde ich mir auf jeden Fall eben Hilfe suchen, diese Schritte beachten, die wir in diesem Podcast hier auch oder in diesem Video besprochen haben, sodass man hier keinerlei Fehler macht und dann auch wirklich im Leistungsfall keinerlei Sorgen haben muss, bedenken, dass da irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, weil idealerweise läuft es einfach smooth durch. Wir hatten ja auch schon BU-Fälle und wenn alles korrekt angegeben ist, der Antrag richtig gestellt worden ist, man sauber gearbeitet hat, was wir bei uns in der Beratung auch tun, dann geht so ein Leistungsfall eigentlich mega smooth durch. Natürlich muss man ein paar Fragen beantworten, ein, zwei Dokumente irgendwie ausfüllen, was vom Arzt einsenden, aber in der Regel relativ smooth durchgelaufen. Kommen wir zu Teil 6. Wann ist denn der beste Zeitpunkt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen? Diese Frage kriege ich relativ oft und auch in diesem Femens-Sprechstunde, in diesem Studierenden-Q&A war das ja auch eine Frage. Ich kann verstehen, wenn man zum Beispiel als Student, Azubi gerade kein Geld dafür hat, dann würde ich es auf jeden Fall auf meine Agenda packen, wenn ich in den Berufseinstieg gehe, allerspätestens. Am besten ist es aber tatsächlich, wenn ich als Schüler, Student, Azubi mich schon absichere, denn je jünger und gesünder ich bin, desto einfacher ist es, eine BU abzuschließen und desto günstiger ist auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das zieht sich ja übers Leben durch, dann zahle ich viel weniger für diese Absicherung. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben kein Geld habe in diesen Phasen, das eben schwierig ist, dann würde ich das direkt in den Berufseinstieg priorisieren oder auch, was man auch machen kann, zum Beispiel als Studierender eine kleinere BU-Rente irgendwie wählen und die dann direkt mit dem Berufseinstieg nach oben anpassen. So hat man schon seinen Gesundheitsstatus eingefroren, ein bisschen wie so eine kleine Anwartschaft bei einer privaten Krankenversicherung. Und hat auch quasi diesen Tarif für sich eingefroren und mit der Aufstockung dann, es gibt auch so Berufseinsteigeroptionen und Co., wo man direkt 500 bis 1000 Euro aufstocken kann bei der BU-Rente, habe ich dann auf jeden Fall die Möglichkeit für eine vollumfängliche Absicherung dann direkt mit dem Berufseinstieg und habe ganz clever das vorher gemacht und quasi den aktuellen Gesundheitsstatus für mich eingefroren. Und eine ganz große Rolle spielt natürlich das Thema Gesundheit, hatte ich ja schon ganz oft genannt. Also wenn ich gewisse Vorerkrankungen habe und Co., es ist einfach besser, das je früher zu machen, je möglich, je gesünder, je möglich, weil dann kriege ich auch eine gute BU, wo keine Ausschlüsse irgendwie drin sind und auch einen relativ günstigen Preis für die Absicherung. Und vielleicht hier auch nochmal ein wichtiger Fact, diese Podcast-Folge kommt ja im Februar. Trotzdem gebe ich immer den Hinweis, mit dem Jahreswechsel wird man für den Versicherer immer ein Jahr älter. Das heißt, in 2027 kostet der Schutz dann wieder deutlich mehr als wie jetzt, was man jetzt bezahlen würde. Deshalb lohnt es sich, sich in diesem Jahr auch immer drum zu kümmern und das Thema nicht aufzuschieben. Insbesondere nicht irgendwie in den Dezember, November, weil da wird es natürlich wieder knapp, das ganze Ding abzuschließen. Deshalb, ja, das neue Jahr kommt immer schneller, als man denkt. Also zumindest ist es für mich so dieses Gefühl von, oh, alles geht irgendwie recht zügig voran. Deshalb lieber jetzt im Winter vielleicht noch drum kümmern, bevor dann der Sommer anbricht, wo man eh tolle andere Sachen macht. Ein Fazit für dieses Video, diese Podcast-Folge. Die BU-Versicherung ist auf jeden Fall keine Nice-to-have-Versicherung, sondern eine Must-have-Versicherung für die meisten von uns, die abhängig sind von ihrer Arbeitskraft, um Einnahmen zu erzielen. Deshalb eine ganz, ganz wichtige Absicherung auf jeden Fall, um die du dich kümmern solltest, wenn du jemand bist, der seine Finanzen in den Griff haben möchte. Und ich gehe davon aus, wenn du diese Podcast-Folge und dieses Video hörst. Wichtig ist, dass man eben so ein paar Sachen beachtet, insbesondere Gesundheitsfragen, Risikovoranfrage. Dazu, wie gesagt, packe ich nochmal in die Shownotes unser Workbook. Achtet darauf insbesondere. Nehmt gerne eine Beratung in Anspruch. Ihr könnt gerne zu uns auch kommen. Wir sind von überall aus aus in Deutschland für euch erreichbar. Einfach einen Online-Termin bei uns auf der Website buchen. Dann machen wir auch eine anonyme Risikovoranfrage für euch, helfen euch bei dem Thema Gesundheitsfragen natürlich auch und gucken uns gemeinsam an, welche Tarife Sinn machen. Wir haben sehr, sehr viele Bewertungen. Ich glaube mittlerweile schon über 450, 500 Bewertungen auf unseren Proven Expert Google. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber auf jeden Fall da super unterwegs und ein guter Ansprechpartner und bei uns im Team auch gebündelt. Über 30, 40 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich, also schon relativ viel, würde ich sagen. Deshalb sind wir eine gute Anlaufstelle und freuen uns, wenn wir dich in der Beratung wiedersehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video, diese Podcast-Folge hat dir geholfen, nochmal dieses Thema zusammengefasster zu überblicken, hat dich motiviert, dich auch jetzt um dieses Thema zu kümmern. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, freuen wir uns natürlich immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns und motiviert uns natürlich sehr, jede Woche neuen frischen Content aus der Beratungspraxis zu erstellen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.